RD.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 22. März. Wir zeichnen diese Folge auf um 12.30 Uhr.
Und wir, das sind Carsten Schmiester in Hamburg und Kai Küstner in Dakar.
Und bei uns beiden geht es heute aus mehrfacher Sicht um Kriegstüchtigkeit. Verteidigungsminister Pistorius fordert sie ja von Deutschland und eine Menge Leute stoßen sich nach wie vor an diesen Begriff. Müssen wir wirklich kriegstüchtig werden? Wird es nicht auch wehrhaft tun? Krieg ist eben ein Unwort, gerade für uns Deutsche. Und Krieg ist ja auch nicht gerade eine direkte Gefahr für uns. Wohl aber für drei kleinere ehemalige Sowjetrepubliken, die in diesem August vor 35 Jahren mit einer hunderte Kilometer langen Menschenkette ihre Freiheit buchstäblich ersungen haben. Aus vielen Kofferradios erklang damals in dieser Kette von Litauen über Lettland bis Estland ein Lied, hier auf Litauisch gesungen, das heißt Bundajau Baltia, das Baltikum wacht auf. Seit 20 Jahren sind also diese drei baltischen Republiken jetzt in der EU, aber eben auch in der NATO und damit stehen sie unter dem militärischen Schutz des Bündnisses. Wehrhaft, trotz kleiner eigener Streitkräfte, kriegstüchtiger als wir und, auch interessant, mit drei Frauen an der Spitze der drei Regierungen. In Estland ist es Kaja Kallas, die bekannteste, glaube ich, Ministerpräsidentin und eine Hardlinerin gegen Moskau. So wie viele Menschen in diesen drei Ländern, die ja selbst lange unter der russischen Besatzung leiden mussten. Gerade erst war Kallas zu Gast im hart rechten und damit eigentlich ja durchaus euroskeptischen US-Sender Fox News zur Debatte um weniger Unterstützung für die Ukraine oder sogar zur Debatte um Waffenstillstand oder einem eingefrorenen Konflikt, hat sie an das erinnert, was Moskau mit ihrem Land gemacht hat.
Ein Fünftel unserer Leute ist deportiert oder ermordet worden. Unsere Sprache, unsere Kultur wurden unterdrückt. Und das alles im Frieden. Also Frieden unter Russlands Bedingungen bedeutet nicht das Ende des Leidens.
Kallas Name taucht ja immer wieder auf, auch wenn es um die Nachfolge von NATO-Generalsekretär Stoltenberg geht. Angeblich hat sie aber keine Chancen, weil sie sich so kompromisslos gegen Putin positioniert. Man sagt oder man lästert, sie würde Russen verfrühstücken. Das war mal bei X so ein Satz und bei X, also ehemals Twitter, hat sie auch gekontert mit einem Foto von ihrem Frühstück und da sieht man eine Tasse Tee und Müsli-Joghurt-Blaubeermix.
Naja, ich habe ja gezeigt, was ich frühstücke. Keine Russen. Aber kann man überhaupt hart genug sein mit Putin nach allem, was er getan hat? Ich denke, wir hätten früher härter sein müssen, um das alles zu verhindern.
Wenn Kaja Kallas mal in Deutschland ist, dann vermeidet sie jede Kritik an der Regierung und hebt immer unsere Hilfe für die Ukraine hervor. Aber auch sie wird wahrnehmen, dass wir in Sachen, sagen wir, Wehrhaftigkeit doch noch einen weiten Weg vor uns haben. Nur was wäre, wenn der Krieg irgendwann tatsächlich bis zu uns käme? Dazu gleich ein Gespräch mit dem Kollegen Alex Drost. Aber erstmal Kai, jetzt zu dir und damit geht es um die Lage und um alles, was weiter wichtig ist im Zusammenhang mit Russlands Krieg gegen die Ukraine.
Da macht Russland mit brutaler Härte weiter mit seinem Zermürbungskrieg, während an der Frontlinie im Osten oder Süden der Ukraine eigentlich keine nennenswerten Durchbrüche Stand jetzt zu verzeichnen sind, hat die Ukraine wieder heftige Angriffe auf zivile Ziele am Freitagmorgen über sich ergehen lassen müssen, bei einem der schwersten Luftangriffe überhaupt seit Kriegsbeginn. Von mehr als 60 Drohnen und fast 90 Raketen hat der ukrainische Präsident Selenskyj gesprochen. Die Großstadt Charkiw war zeitweise von der Strom- und Wasserversorgung abgeschnitten. Zwei Menschen wurden getötet, 14 verletzt. Und das, nachdem am Tag zuvor die Hauptstadt Kiew massiv beschossen worden war. Selenskyj hat den jüngsten Angriff mit dem wirklich bitter klingenden Satz kommentiert: Russische Raketen kommen nicht mit Verzögerung, anders als Hilfspakete für die Ukraine. Shahed-Drohnen sind nicht unentschlossen, wie manche Politiker, Zitat Ende. Deutlicher kann man eigentlich nicht sagen, Carsten, welchen Preis das Ausbleiben von Waffenlieferungen und Munition hat.
Das stimmt. Wir reden ja gleich noch über Unterstützung. Die Ukraine hatte sich ja zuletzt ihrerseits mit Angriffen auf die russische Energieversorgung zu wehren versucht.
Ja, es hatten ja dieses Jahr vermehrt Explosionen zum Beispiel in Ölraffinerien im Westen Russlands Schlagzeilen gemacht, mehr als zuvor jedenfalls. Das klingt jetzt erstmal nach einem wirksamen Mittel aus ukrainischer Sicht, den Angreifer Russland da zu treffen, wo es ihm wirklich wehtut. Ich bin in diesem Zusammenhang jetzt über eine hochinteressante Geschichte in der Financial Times gestolpert. Die Kollegen berichten da, dass die USA hinter den Kulissen den Ukrainern klargemacht hätten, dass man in Washington überhaupt nicht glücklich über solche Attacken sei, weil man Vergeltungsangriffe auf die westliche Energieversorgung fürchte, vor allem aber, weil das die Energiepreise in die Höhe treiben könnte. Und das ist ja etwas, was Joe Biden im Wahljahr so überhaupt nicht gebrauchen kann. Und wenn Joe Biden nicht wiedergewählt wird in den USA, dann verheißt das ja auch nichts Gutes für die Ukraine. Also sollten wir von dieser Form der Verteidigung weniger hören in nächster Zeit, dann wissen wir, glaube ich, warum.
Bemerkenswert. Und nicht alleine bemerkenswert, da gibt es ja noch was, denn dies ist ja auch ein Krieg der Worte. Und jetzt hat der Kreml doch tatsächlich eingeräumt, dass sich Russland im Kriegszustand befindet?
Ja, und zwar das Sprachrohr Putins, Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, hat laut Übersetzung in einem Interview, nachdem es ja der Bevölkerung bei Strafe verboten ist, von Krieg zu sprechen, wörtlich gesagt: Wir befinden uns im Kriegszustand. Ja, das hat als militärische Spezialoperation begonnen, hat Peskow gesagt, aber seit der gesamte Westen auf Seiten der Ukraine beteiligt ist, ist es für uns ein Krieg geworden, Zitat Ende. Jetzt passiert ja wenig in diesem Regime, das wissen wir zufällig. Ob das jetzt eventuell eine weitere Mobilisierungswelle vorbereiten soll mit dem Argument, wir müssen ja, weil es um mehr geht als die Ukraine, oder ob das weiter Ängste bei uns im Westen schüren soll, darüber können wir jetzt nur spekulieren. Aber ich glaube nicht, dass das Herrn Peskow einfach nur mal so rausgerutscht ist.
Schauen wir nochmal auf die Unterstützung der Ukraine. Da gab es ja in dieser Woche erneut ein Treffen im sogenannten Rammstein-Format und einen EU-Gipfel, bei dem man weitere Hilfe, sagen wir mal, auf den Weg gebracht hat.
Ja, Achtung, ich warne schon mal vorab, es geht auch hier im weitesten Sinne um Eingefrorenes, aber eben nicht um die Debatte über ein Einfrieren des Krieges, sondern es geht da um in Banken lagernde und eingefrorene russische Vermögen, also ums Geld. Die selbst anzutasten wäre aus Juristensicht schwierig für die EU. Was man aber nun tun will, man will die Gewinne, also die Zinserträge, die diese Einlagen erwirtschaften, verwenden, um damit der Ukraine zu helfen. Da reden wir von Werten von bis zu 3 Milliarden Euro pro Jahr. Das alles wird jetzt angeschoben. Kommissionschefin von der Leyen rechnet damit, dass man bis zum 1. Juli die erste Milliarde verwendet haben könnte.
Aber mit Geld kann man nicht schießen, Kai. Die Ukraine braucht Munition und das ist ja noch nicht garantiert, dass das Land zum Beispiel eben diese Artilleriegranaten schneller bekommt, oder?
Ja, das stimmt. Auch wenn Geld ja immer hilfreich ist, ist das natürlich erstmal völlig unabhängig von dieser tschechischen Initiative, weltweit Artilleriemunition für die Ukraine einzukaufen. Der ukrainische Präsident Zelensky war bei dem EU-Gipfel per Video zugeschaltet worden und hat ziemlich deutliche Worte für dieses Jahr nicht gehaltene Versprechen der Europäer gefunden, Munition nämlich zu liefern, eigentlich bis Frühjahr. Er nannte es erniedrigend, dass die Europäer bisher nicht in der Lage sind, genügend Munition zu produzieren. Das ist aber auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, natürlich Beweis dafür, wie weit zurück die Europäer bei einer gemeinsamen Verteidigung und bei einer gemeinsamen Beschaffung noch sind, und ist einfach Ausdruck der doch Konkurrenz und Uneinigkeit untereinander in der EU, wie uns ja auch der Militärhistoriker Sönke Neitzel in der Sendung am Dienstag bestätigt hatte. Und trotz der russischen Bedrohung wird innerhalb der EU weiter über so viel gestritten. Dieses 500-Millionen-Paket, das eigentlich ja schon vor Monaten verabschiedet werden sollte, was Ungarn aber unter anderem verhindert, wurde still und heimlich wieder vertagt, auch bei diesem EU-Gipfel. Dann gibt es den Vorschlag, gemeinsame Schulden aufzunehmen, also statt Euro-Bonds so eine Art Defense-Bonds aufzulegen, um die Produktion anzukurbeln im Verteidigungsbereich. Frankreichs Staatspräsident Macron ist stark dafür, unter anderem Kanzler Scholz und die Niederlande strikt dagegen. Also da kann Olaf Scholz aus meiner Sicht noch so oft die Einigkeit der deutsch-französischen Achse und der EU insgesamt betonen, hat er jetzt im Bundestag diese Woche wieder gemacht. Mhm. Über diese Streitthemen kann das nur schwer hinwegtäuschen.
Stichwort Bundestag, gucken wir mal auf ein anderes Streitthema, nämlich ein innerdeutsches. Da geht es um den Zank, um die geheime Sitzung dieses Verteidigungsausschusses. Da ist diese Woche in der Ampelkoalition einiges wohl aus dem Ruder gelaufen. Wir hatten in der letzten Folge darüber berichtet, aber danach ist der Streit nochmal so richtig eskaliert.
Ja, was einen ja einigermaßen fassungslos zurücklässt, nicht nur die ums Überleben kämpfende Ukraine, auch die deutschen Bündnispartner verfolgen so etwas natürlich sehr genau, wenn die Regierung im zweitwichtigsten Unterstützerland sich so mit sich selbst beschäftigt. Jetzt hier alles nochmal durchzudeklinieren und aufzutischen, würde den Rahmen unserer Sendung sprengen, daher nur in Kurzform. Da dieses Leck, dieses Durchsickern aus der geheimen Taurus-Sitzung die Argumente des Kanzlers gegen eine Marschflugkörperlieferung ja gestützt hat, geriet die SPD schnell da in Verdacht, ohne Beweis allerdings bislang, dafür verantwortlich gewesen zu sein, womöglich. Die Sozialdemokraten, hattest du ja berichtet, Carsten, suchten aber sehr schnell die Aufmerksamkeit auf die Verteidigungsausschussvorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP zu lenken und machte sie dafür verantwortlich, dass so eine große Zahl von Menschen dort anwesend war bei dieser geheimen Sitzung. Strack-Zimmermann wehrte sich mit den Worten, die Teilnehmerzahl liege überhaupt nicht in ihrer Verantwortung. Aber die Sache eskalierte trotzdem weiter. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, selber ja heftigst in der Kritik wegen seines Einfrieren-Vorschlags, teilte verbal gegen die Koalitionspartnerin Strack-Zimmermann diese Woche nochmal aus.
Und ich will schon sagen, dass nach meinem Dafürhalten Frau Strack-Zimmermann, und sie hat ja nun wirklich einen überschaubaren kleinen Bereich, wo sie ja ohnehin schon umstritten gewesen ist, wegen ihres Ausschussvorsitzes, auch diesmal es nicht geschafft, eine nicht nur geheime Sitzung so geheim zu halten, wie es erforderlich gewesen wäre.
Das ging dann über die Woche munter so weiter, verbal in den sozialen Medien, auf der Ex-Twitter-Plattform X. Der ehemalige Ausschussvorsitzende Wolfgang Hellmich hat sogar eine Obleute-Sitzung vorgeschlagen, ohne die Vorsitzende Strack-Zimmermann. Nochmaliger klarer Affront. Parallel dazu hatten wir die Einfrieren-Debatte, von der unsere Ukraine-Korrespondentin Rebecca Barth ja sagt, das ist nichts als eine Scheindebatte, weil es ja nicht den Hauch eines Anzeichens gibt, dass Putin zu Verhandlungen bereit wäre und es ein Einfrieren mit dem Minsk-Abkommen ja längst mal gab mit den bekannten Folgen. Also die Ampel, um das abzubinden, in intensiven Debatten mit sich selbst. Ob da jetzt der Deckel drauf ist, daran gibt es zumindest Zweifel. Strack-Zimmermann schlug auf der Plattform X vor, doch zur Sacharbeit zurückzukehren. Und apropos Sacharbeit, zumindest mal das andere Leck, also das aus dem abgehörten Gespräch der vier deutschen Offiziere, das ja in russischen Propagandakanälen auftauchte, das wird nun die Bundesanwaltschaft beschäftigen, die ermittelt wegen Spionageverdachts. Auch das ist eine Erkenntnis und eine Sacherkenntnis dieser Woche.
Vielen Dank, lieber Kai, für die Informationen zur Lage in der Ukraine, über den Krieg auch. Das Ganze ist ja wirklich relativ nah dran an uns. Es sind keine 2 Flugstunden von Deutschland entfernt. Polen liegt noch dazwischen, das war es aber auch. Und mit dieser Zeitenwende stellen wir uns natürlich auch hierzulande die Frage, viele Hörerinnen und Hörer tun das übrigens auch und schreiben uns, was, wenn wir denn mal angegriffen würden, in diesem Fall, von dem wir alle hoffen, dass er niemals eintritt. Aber einen Namen hat er auf jeden Fall, er nennt sich Verteidigungsfall, kurz V-Fall. Und das hätte natürlich weitreichende Konsequenzen, nicht nur für die Bundeswehr, sondern auch für Zivilisten und auch für die Arbeitswelt. Denn Landesverteidigung besteht ja nun mal aus der militärischen und der zivilen Verteidigung. Gesamtverteidigung heißt das dann. Selbst Kriegsdienstverweigerer übrigens wären wieder wehrpflichtig. Alex Drost ist der Frage mal nachgegangen, ganz genau, wie sich dieser Verteidigungsfall denn auf die Bundeswehr und auch auf die zivile Welt in Deutschland auswirken würde. Alex, in diesem V-Fall, da braucht man ja nicht nur Soldaten, sondern auch ziviles Personal, um zum Beispiel die öffentliche Ordnung aufrechterhalten zu können oder auch, sei es nur, um Nahrungsmittelproduktion sicherzustellen. Auf wen kann der Staat eigentlich in so einem Fall zurückgreifen?
Ich fange mal ein bisschen anders an. Also die Grundlage, um überhaupt auf gewisse Menschen zurückgreifen zu können, ist das sogenannte, jetzt kommt's, Arbeitssicherstellungsgesetz, kurz ASG. Und dieses Gesetz soll dafür sorgen, dass der Aufgabenkatalog im Bereich der zivilen Verteidigung auch abgearbeitet werden kann. Was dazu gehört, hat mir Dr. Wolfgang Müller von der Bundeswehr-Denkfabrik GIDS gesagt.
Das ist die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung beispielsweise, ist die Unterstützung der Streitkräfte, es ist die Leistung Daseinsvorsorge, Strom, Gas, Heizung, aber auch Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung. All das sind Dienstleistungen, die einfach der Staat zum Funktionieren aufrechterhalten muss in einem Verteidigungsfall. So, und genau dafür hat man dieses Gesetz erlassen, weil man sagt, es kann die Situation aufkommen, dass ich zusätzlich Personal brauche. Und um das sicherzustellen, dafür lege ich jetzt mal rechtlich fest, was alles getan werden muss. Und dort gibt es eben verschiedene Instrumente.
Ja, und zu diesen Instrumenten gehört, dass der Staat im V-Fall drei Personengruppen im Fokus hat. Nummer eins sind Beschäftigte, deren Recht, einen Job zu kündigen, beschränkt werden kann. Die zweite Gruppe besteht aus Wehrpflichtigen, die nicht zum Wehrersatzdienst oder Zivildienst herangezogen worden sind. Und die dritte Gruppe sind Frauen zwischen 18 und 55 Jahren. Die können für zivile Sanitäts- oder Heildienste, aber auch für militärische Lazarette herangezogen werden. Das alles gibt dieses ASG her.
Gucken wir mal genauer drauf, Alex, und fangen wir mit der ersten Gruppe an. Beschäftigte, deren Recht beschränkt wird zu kündigen, heißt es. Wie kann man sich das konkret vorstellen?
Relativ einfach. Also denken wir mal an ein Kohlekraftwerk, das ja durchaus einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit der Bevölkerung leistet. Jetzt könnte im Fall eines Krieges der leitende Ingenieur ja sagen, ich mache mich vom Acker, das ist mir hier alles zu heikel, denn mein Kraftwerk ist ja für den Feind auch ein potenzielles Ziel, also ich kündige. Die Frage ist, wer macht dann diesen extrem wichtigen Job? Und in dem Fall könnte die Bundesagentur für Arbeit sagen, lieber Ingenieur, du musst den Job weitermachen und du darfst gar nicht kündigen, weil deine Aufgabe einfach viel zu wichtig ist. Übrigens gilt das auch für Frauen, also nicht nur für männliche Ingenieure, sondern auch für weibliche, wenn sie unverzichtbare Positionen innehalten und sogar auch für ausländische Mitarbeiter ohne deutschen Pass. Die können alle in ihren Rechten beschnitten werden.
Kommen wir mal zur nächsten Gruppe, Gruppe der Wehrpflichtigen. Da hast du ja gesagt, diejenigen, die nicht zum Wehrersatzdienst oder Zivildienst herangezogen worden sind. Wer ist das denn?
Also wehrpflichtig sind bei uns Männer ab 18, die auch Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind. Frauen und ausländische Mitbürger, die fallen nicht darunter und auch nicht diejenigen, die irgendwann mal ausgemustert worden sind. Aber, und jetzt kommt für viele bestimmt die große Überraschung, und du hast es ja eben schon gesagt, auch Kriegsdienstverweigerer sind wehrpflichtig. Dr. Müller vom GIDS erklärt uns, warum das so ist.
Diese Pflicht zum Dienst besteht ja weiterhin, also die ist ja nicht aufgehoben, sondern nur sozusagen die Verpflichtung, den Dienst einer Waffe zu tätigen. Das heißt also, sehr wohl fallen sie, weil sie ja wehrpflichtig sind, sind nur nicht für den Dienst einer Waffe gezogen worden, sind aber sehr wohl verpflichtet, zum Beispiel Arbeitsleistungen nach dem Arbeitssicherstellungsgesetz zu tätigen.
Also nochmal ganz klar, ne? Also Kriegsdienstverweigerer sind wehrpflichtig.
Okay, haben wir begriffen, wusste ich so auch nicht, Alex. Machen wir mal weiter. Du hast ja schon gesagt, die dritte Gruppe, das sind Frauen, die man im V-Fall zum Beispiel für den Dienst in Lazaretten verpflichten könnte. Gleichzeitig kann man Frauen aber ja nicht verpflichten, den Ingenieur im Kohlekraftwerk zu ersetzen, wenn der ausfallen sollte, selbst dann nicht, wenn eine Frau dazu qualifiziert wäre. Wie passt das zusammen?
Ja, das sind genau diese absurden Situationen, die das ASG, so wie es heute gilt, eben hergibt. Und dazu Wolfgang Müller vom GIDS.
Im schlimmsten Fall würde ich eben die weibliche Ingenieurin ins Sanitätswesen schicken und den männlichen Krankenpfleger würde ich zum Dienst einer Waffe verpflichten. Und ich glaube einfach, diese Fluidität, die müssen wir uns irgendwie bewahren, dass wir sagen, wir müssen hier sinnvolle Passungen zwischen Bedarf und Angebot müssen wir herbeiführen.
Und deswegen empfiehlt Müller, das ASG anzupassen, um den Pool der Wehrpflichtigen eben nicht nur auf die Wehrpflichtigen zu beschränken, eben mit dem Ziel, die Betreffenden nach ihrer Eignung und Qualifikation einzusetzen, bestmöglich und unabhängig von Geschlecht und auch von Nationalität.
Am Ende geht es ja darum, ich muss möglichst viel Potenzial zur Verfügung stellen für die Streitkräfte. Gleichzeitig aber muss ich auch möglichst viel Personal zur Verfügung stellen im Bereich der zivilen Verteidigung, zumindest ausreichend. Und weil wir einfach diese Mengen gar nicht haben, zur Verfügung haben, dann schwächt es die Verteidigungsfähigkeit insgesamt. Und eine Möglichkeit ist eben zu sagen, warum soll ich denn bei diesen Aufgaben im Bereich der zivilen Verteidigung, wo es überhaupt keinen Dienst an der Waffe gibt, keinen Dienst in der Uniform gibt, warum soll ich dort unbedingt auf das Geschlecht als Unterscheidungsmerkmal abstellen? Also jeder würde heutzutage sagen, die Ingenieurin ist genauso gut qualifiziert in der Lage, den Job im Kohlekraftwerk zu machen wie der Ingenieur.
Und die Empfehlung von Müller auf einen Satz reduziert lautet also, die Wehrpflicht muss weg, zumindest im Arbeitssicherstellungsgesetz, um die zivile Verteidigung sicherstellen zu können. Die Schweden sind da übrigens viel, viel weiter. Da sind mehr als 500.000 Zivilisten mit Dienstpflicht beordert. Das heißt, die wissen heute schon, was sie im Kriegsfall machen müssen, damit die Bevölkerung durchhaltefähig ist.
Ah, einmal wieder Schweden. Lohnt sich immer dahin zu gucken, Alex. Jetzt mal genug mit der zivilen Verteidigung. Lass uns mal auf die militärische Verteidigung gucken. Wer würde da denn im V-Fall wozu verpflichtet werden können?
Naja, zuallererst natürlich die gut 180.000 aktiven Soldaten der Bundeswehr. Dazu kommen rund 900.000 Reservisten, neben den rund 30.000 Reservisten, die bereits beordert sind. Das sind diejenigen, die regelmäßig auf einen konkreten Posten zurückkehren.
Okay, ganz schnell nochmal gefragt, Erklärungsbedarf, Definition, wer ist eigentlich Reservist?
Reservist ist, wer in der Bundeswehr mindestens einen Tag lang gedient hat und aus dem allgemeinen Dienst ausgeschieden ist. Das heißt, alle, die im Rahmen der allgemeinen Wehrpflicht bei der Bundeswehr waren, sind immer noch Teil der Reserve, es sei denn, sie sind mittlerweile älter als 65.
Möglicherweise ist dann der Wehrdienst ja auch schon eine Weile her, wie bei mir zum Beispiel. Was macht man denn mit solchen Leuten? Welche Aufgaben würden Reservisten im Spannungs- oder Verteidigungsfall denn übernehmen?
Also im Kriegsfall würde natürlich zuerst vor allem die aktive Truppe kämpfen und Reservisten würden dann Aufgaben und Posten übernehmen, die durch den Einsatz der aktiven Truppe frei geworden sind. Aber wie sagt man immer, und wir sehen es ja auch in der Ukraine, die aktive Truppe beginnt den Kampf und die Reserve beendet ihn.
Und wie würden Reservisten im V-Fall überhaupt davon erfahren, dass sie jetzt dran sind, dass sie ran müssen?
Naja, dazu braucht es eine Einberufung und der Bescheid, also der sogenannte Einberufungsbescheid, der kommt dann per Post von den sogenannten Karrierecenter, früher auch bekannt als Kreiswehrersatzamt. Und auf diesem Bescheid steht dann, wann und wo der Dienst beginnt. Soweit die Theorie. In der Praxis wüssten die Karrierecenter mitunter aber gar nicht, wohin sie den Bescheid schicken sollen. Das hängt wiederum mit der sogenannten Wehrüberwachung zusammen. Die endet nämlich bei Unteroffizieren mit Ablauf des Jahres, in dem sie das 45. Lebensjahr vollendet haben. Bei Mannschaften und ungedienten Wehrpflichtigen sogar mit dem Ablauf des 32. Lebensjahr, also deutlich eher. Und danach wird es eben kompliziert, überhaupt die richtige Adresse auf den Umschlag zu drucken.
Käme man überhaupt an diejenigen ran, die im Rahmen des Arbeitssicherstellungsgesetzes herangezogen werden sollen?
Also theoretisch ja. Die Verfahren sind nämlich auf dem Papier alle festgelegt und genau geregelt, typisch deutsch. Aber ob das im Ernstfall auch wirklich funktioniert, das weiß überhaupt kein Mensch. Hier nochmal Wolfgang Müller.
Noch nie wurde eins dieser Verfahren geübt. Noch nie. Wir wissen gar nicht, ob es funktioniert. Ich bin jemand, der sagen würde, man sollte die Dinge üben, weil wenn es dann mal ernst wird und ich dann feststelle, ups, klappt ja gar nicht, dann bin ich kaum noch in der Lage nachzusteuern, um das sozusagen vernünftig zum Laufen zu bringen. Also warum machen wir das nicht im Vorfeld und können dann sehen, Mensch, hier ist ein Anpassungsbedarf oder aber fehlt uns irgendwas und können wir da vielleicht sehr kleinteilig, aber notwendig, können wir dagegen steuern?
Also wir sehen, in dem Gesetz ist alles oder vieles ganz prima geregelt, in der Theorie, aber in der Praxis bei der zivilen und der militärischen Verteidigung gibt es offenbar noch die ein oder andere Baustelle.
Und wir werden immer mal wieder drauf gucken, was die Bauarbeiten da machen, ob sie überhaupt angefangen haben. Dankeschön, Alex, für deine Recherche. Und jetzt noch mal kurz zu Beginn des Podcasts. Da habe ich ja über die baltischen Staaten gesprochen, Estland, Lettland und Litauen, die in diesem Jahr sozusagen EU- und NATO-Jubiläum haben. Seit 20 Jahren sind diese drei ehemaligen Sowjetrepubliken bei uns. Beide Mitgliedschaften haben sie von Anfang an auch als Schutz vor Moskau natürlich begriffen. Und der russische Krieg gegen die Ukraine gibt ihnen ja auf sehr tragische Weise recht damit. Mein Kollege Tilman Bünz war jetzt in der Region und hat einen Film gemacht. Rechts Russland und links die Ostsee, das Baltikum in der NATO heißt der Film. Bei Phoenix, mein Ausland, in der Serie erschienen. Ich habe darüber mit ihm gesprochen. Und ich habe ihn natürlich erstmal nach dem Gefühl der Menschen dort gefragt, die er getroffen hat. Ist es Angst, dass sie dann die nächste Ukraine werden könnten?
Also das Gefühl der Angst, was ja dort eigentlich dominant sein sollte, das deckt nicht den Gesamteindruck, den man bekommt, wenn man da häufiger ist. Das liegt einfach an der Geografie. Wer so eingeklemmt zwischen Russland und der Ostsee ist und da ja auch einfach nicht weg kann, der muss sich damit irgendwie einrichten. Mir ist aufgefallen bei meinen Besuchen, ich war ja vor 20 Jahren auch da, als die Länder, die drei, in die NATO und in die EU eintraten. Am 1. Mai war der EU-Beitritt, da standen wir auf der Brücke rüber zwischen Kaliningrad und Litauen. Damals war das ziemlich gelassen und relaxed. Heute ist es natürlich nicht mehr relaxed. Man guckt genau, wie die Taurus-Debatte abläuft, was Trump da droht. Bei Trump zum Beispiel gibt es dann so Reaktionen, wie sagt, naja, wir sind ja Musterknaben. Wir geben ja sowieso mehr als 2% aus. Das geht eher in die Richtung der Leute, die wir auch schon lange ermahnen, mehr auszugeben. Angst, es gibt diesen einen Satz, das kennzeichnet das vielleicht am besten. Man ist unglaublich viel weitergekommen in den letzten 20 Jahren, was die Integration angeht, in die NATO und in die EU. Man ist jetzt mit dabei. Es gibt diesen etwas bösen Satz, wer nicht mit am Tisch sitzt, der landet irgendwann auf der Speisekarte. Das mögen viele beiden auch überhaupt nicht hören, aber er bezeichnet so ein Gefühl, wir mussten unbedingt an den Tisch, wir mussten mitverhandeln. Gut, jetzt haben wir eine Scheinwahl in Russland mit Putin. Das war ein bisschen zu erwarten. Und was Trump angeht, denkt man sich, wahrscheinlich wird es so schlimm auch nicht kommen. Er treibt ja immerhin die anderen vor sich her, wenn auf rüden Methoden, einfach um mehr auszugeben.
Worüber ja auch immer wieder berichtet wird, sind die russischstämmigen Minderheiten, gerade in Estland und in Lettland, in Litauen, nicht so toll. Wie groß ist dort, denkst du, das Problem, dass man sagen könnte, Putin zieht eventuell die Karte, wir müssen unsere Landsleute schützen und nimmt das als Vorwand. Mal angenommen, der Ukraine-Krieg würde eher in seinem Interesse ausgehen, auch dort anzugreifen. Das ist ja hier so ein Horrorszenario, dass er sagt, wenn er Ukraine nicht verliert, dann macht er weiter. Und sagt eventuell, jetzt werden dort unsere Leute in Narva, in Estland zum Beispiel, massiv bedroht, wir müssen da eingreifen.
Das ist schwer zu sagen, was Russland sich alles einfallen lassen kann, damit es dort zu einer beängstigenden Situation für die sogenannten eigenen Landsleute kommt. Da sind der Fantasie wahrscheinlich keine Grenzen gesetzt. Aus langer Beobachtungszeit weiß ich aber, ich war so bei manchen Hungerstreik dabei, es ist ja so, dass die ethnischen Russen nicht ganz so gut behandelt werden, um es mal etwas platt zu sagen, von lettischen und estnischen Nationalisten, und dass die EU immer sehr aufgepasst hat, dass sie es nicht zu weit treiben. Diese Hungerstreiks, die hörten nach ein paar Wochen relativ sang- und klanglos auf. Es ist ja so, dass im Moment gerade ein unglaublich starker Prozess der Derussifizierung stattfindet, in dem alles, was irgendwie russisch ist, aus den Augen und aus dem Sinn gedrängt werden soll. Es gibt starke Kräfte, also zum Beispiel die große Siegessäule in Lettland, das Symbol des Siegs über den Hitlerfaschismus. 79 Meter ist einfach gesprengt worden, so wie viele, viele, viele andere Erinnerungen an die Sowjetzeit. Und das, wenn man das mal als Gradmesser nimmt, Moskau reagiert angestochen und böse und findet das unverschämt, währenddessen die eigene russische Bevölkerung doch recht verhalten reagiert. Da gibt es schon ein paar, die sich dann melden, aber eigentlich gibt es großen Applaus. Insgesamt würde ich sagen, es ist natürlich immer möglich, Leute umzubauen für seine Zwecke, aber eigentlich ist meine Beobachtung eher, dass die ethnischen Russen sich sowieso sehr teilen. Da gibt es Belorussen, die sind geflohen. Da gibt es die halbe russische Opposition, die da sitzt, die Journalisten, die von dort aus Nachrichtenportale machen. Und viele Russen, sie wissen schon, ethnische Russen, wissen sehr genau, warum sie eben in diesen wunderbaren drei Ostseestaaten sind und nicht in Russland. Also ob er so auf so viele zählen kann. Und die Zahl derer, die eben sozusagen geboren in Lettland sind, aber keine vollen Bürgerrechte haben. Davon gibt es auch noch einige, aber das ist ein demografisches Problem, kann man so sagen. Das wird minder.
Was hast du sonst erlebt bei deinen Reisen? Du hast wahrscheinlich auch viele Menschen getroffen, ne?
Ja, mich hat die Frage fasziniert, warum Putin damals 2002, 2003, 2004 eigentlich die drei baltischen Staaten hat ziehen lassen. Wir schauen auf jetzt, wen er alles nicht ziehen lassen will und wie blutig das abgeht. Warum hat er diese drei Republiken ziehen lassen? Das war eine der Fragen. So habe ich den ehemaligen Geheimdienstchef von Estland gefragt und auch den führenden Außenpolitiker im estnischen Parlament. Und die haben mir eben nochmal in Erinnerung gerufen, Putin hatte eigentlich nicht die Macht. Er war 2002 beschäftigt mit dem Bürgerkrieg in Tschetschenien und musste versuchen, sein Reich zusammenzuhalten. Das hat und hatte damals und hat auch noch heute noch die höchste Priorität. Und die beiden Staaten, die waren ihm wahrscheinlich dann strategisch nicht so wichtig. So wie er heute tönt, scheint er es zu bereuen, dass er sie hat ziehen lassen. Das war also ein Ergebnis, eine Erkenntnis meiner Reise, dass die Weltpolitik sich eben in den letzten 20 Jahren doch sehr stark geändert hat und dass damals die islamische Bedrohung 2002, 2004 so stark empfunden wurde, dass man da, will ich mal einfach sagen, auf wechselseitige Austausch der Geheimdienste sehr stark angewiesen war. Und das war dann aber natürlich später, als es um Georgien ging und um die Krim, war das nicht mehr so der Fall. Interessant ist zum Beispiel, was ich auch diesmal gemerkt habe, von welch kleinen Anfängen des Schutzes und welcher miserabler Ausstattung eigentlich die baltischen Republiken, wo sie herkommen. Also nicht nur, dass sie nur alte Knarren hatten irgendwann 1990, das ist vielleicht normal, aber 2017 haben wir mal eine Reise gemacht entlang des Grenzflusses zwischen Kaliningrad und Litauen an der Dedupe. Und an dem neu gebauten Zaun. Und der Zaun war so ungefähr wie in Hamburg-Lockstedt zwischen zwei Schrebergartenkolonien, also 3 Meter hoch. Und der war neu gebaut. Da hatte einer gesagt, wir brauchen jetzt einen Zaun, damit die Russen nicht da wie die grünen Männchen rüberkommen. Das war der Stand. Das Sicherheitsgefühl hat sich jetzt sicherlich eher verbessert, weil man eben Zäune hat und natürlich auch viel mehr NATO-Soldaten und viel mehr Commitment.
Wie schätzt du so allgemein die Wehrhaftigkeit der Staaten ein? Bei uns ist diese große Debatte Kriegstüchtigkeit und sollen wir jetzt noch mehr Geld in die Armee stecken? Ich vermute mal, das Bedrohungsbewusstsein in diesen drei Staaten ist ganz anders und möglicherweise ja auch die Einstellung der Menschen dazu.
Oh ja, das kann man wohl sagen. Wir waren am Samstagmorgen um 8.15 Uhr auf einer Wiese, das zeigt auch der Film, in der Nähe der weißrussischen Grenze. Dort übte gerade die NATO und noch weiter die litauische Armee. Und dann grübte eine große Freiwilligengruppe von 35, 40 Leuten, eine von Dutzenden von freiwilligen Schützen, Männer und Frauen, überwiegend eher Mittelstand, viele Akademiker, hatten alle ihre eigene Kalaschnikow dabei. Nicht Kalaschnikow, sondern AK-47, also schwedische Produktion, haben sie selber bezahlt, kostet 4.500 Euro, in Uniform, mit Militärschminke und allem. Und die Frau, die dieses Kommando angeführt hat, Reda, eine Frau so Anfang 40, 2 Kinder, Mann war auch dabei, der ist Offizier, deren Vater war Ministerpräsident in den schwierigsten Zeiten Litauens, als die Russen 1991, das ist ein weitgehend vergessen, aber die Russen haben mal versucht, diese Unabhängigkeitserklärung von Litauen zurückzunehmen und zwar mit schrecklichsten Panzerbildern und so weiter. Und ihr Vater war damals Ministerpräsident, der ist da eingesprungen an dem Tag, als die Russen kamen und der eigentliche Amtsinhaber das Weite suchte. Das ist natürlich eine ganz andere Motivation, als wenn wir jetzt nun sagen, wir müssen jetzt mal wieder wehrfähig werden. Übrigens nur so eine Geschichte am Rande. Sowas gibt es in allen drei baltischen Ländern. Ich war auch vor 5 Jahren schon dabei. Ganz viele Journalisten waren schon bei diesen Übungen. Das ist erstaunlich. Man kann dann drauf gucken, ob sie es schon können. Ich bin Kriegsdienstverweigerer. Für mich ist das alles neu. Ich sehe sie dann einfach mir an und denke, Donnerwetter. Also die sind sehr, sehr innengeleitet sozusagen und sind einfach dabei. Und wenn man dann noch erzählt, was der Kanzleramtsminister Schmidt in der ARD vor einiger Weile gesagt hat, dass die Bundeswehr Waffen hat, die ein bisschen an Manufaktum erinnern, teuer und schön, aber im Alltag nicht zu gebrauchen, dann schütteln die nur den Kopf und sagen, ja, daran solltet ihr vielleicht mal was ändern, denn es kommt auf jeden Einzelnen an. Also sie haben sich auf Guerillataktik, das muss man schon sagen, viele denken, wir werden schon was finden, wir haben das Wasser zu Hause und die Ernährung für 3 Monate und so weiter. Die sind nicht in Schützengraben, aber sind bereit, jederzeit in die Büsche zu gehen. Und das ist ein nennenswerter Teil der Bevölkerung in all den drei baltischen Ländern.
Lieber Tillmann, vielen Dank für das Gespräch. Nochmal zur Erinnerung, der Film heißt Rechts Russland und links die Ostsee, das Baltikum in der NATO, zu sehen in der ARD Mediathek und einen Link packen wir in unsere Shownotes.
Bleibt von mir nur noch der Hinweis, dass in dem Land, wo ich mich ja gerade befinde, im Senegal, einem strategisch ja wichtigen Land im Sahel, auch für die Bundesrepublik, am Sonntag ein neuer Präsident gewählt wird. Wir sind gespannt, wie das ausgeht. Am Dienstag meldest du dich, Carsten, gemeinsam mit Julia Weigelt wieder. Da geht es unter anderem um die Rolle von Nichtregierungsorganisationen in der Ukraine. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Kritik, über Anregungen und natürlich auch über Lob. Bitte alles per E-Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich für heute Carsten Schmiester und Kai Küstner. Und an dieser Stelle noch ein Podcast-Tipp von uns. In der neuesten Folge vom ARD-Podcast Welt macht China dreht sich alles um die Frage, wie stark ist eigentlich das Militär in China? Das riesige Land hat, nach allem, was man weiß, den zweitgrößten Verteidigungshaushalt der Welt. Wie viel Geld gibt China aber wirklich fürs Militär aus? Was macht es damit? Und wie blickt Europa auf die Lage? Das sind einige der Fragen, die in Welt macht China besprochen werden. Diese Folge und auch alle weiteren von Welt macht China gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link teilen wir auch in den Shownotes.